HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Im Internet gibt es viel kostenlos. Scheinbar. Denn solche Angebote kosten oft unsere Daten. Das Geschäftsmodell Daten gegen Service finden allerdings viele Nutzer unfair. Mehr als die Hälfte findet das nicht in Ordnung. Mehr zur aktuellen Studie Der Preis des Kostenlosen von der TU Darmstadt und von HR Info hören Sie jetzt in HR Info Netzwelt. Google, Facebook und andere große Internetriesen bieten viel Service. Scheinbar kostenlos, doch der Preis dafür sind unsere Daten. Das ist nicht in Ordnung, sagt mehr als die Hälfte der Nutzer. Die Technische Universität in Darmstadt hat nun zum dritten Mal gefragt, ob die deutschen Nutzer wissen, was mit ihren Daten passiert. Und vor allem, ob sie wissen, was ihre Daten wirklich wert sind. Und auch, macht es ihnen Angst, wenn solche großen Firmen alles über sie wissen? Nach 2012 und 2014 ist diese Studie in diesem Jahr erstmals repräsentativ. Petra Boberg fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.
Was ich immer so Horrorszenarien finde, ist, wenn es dann auch zum Beispiel an Banken oder so verkauft wird oder Krankenkassen und die dann auch demnach überlegen, wie man Kredite gibt. Sonst finde ich halt, die Suchergebnisse, die einem gezeigt werden und dann auch die Anzeigen, passen erschreckend oft doch zu einem.
Die 18-jährige Oberstufenschülerin Emily sieht das Geschäftsmodell von Facebook oder WhatsApp kritisch. Daten gegen Service, auf diesen Deal würde sie gerne verzichten. Nur wie? Emily denkt wie die Mehrzahl der deutschen Internetnutzer. Das zeigt die aktuelle Studie, Der Preis des Kostenlosen des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU Darmstadt. Gegen den Handel mit ihren Daten sind demnach über 60% der deutschen Internetnutzer. Studienleiter Professor Peter Buxmann.
Vor dem Hintergrund unseres Projekts haben wir die Menschen eben auch befragt, ob sie das Geschäftsmodell in Ordnung finden, mit dem Facebook und Co. ihr Geld verdienen. Und da haben die meisten Leute eben gesagt, nee, finde ich nicht in Ordnung, aber ich muss mich eben damit abfinden.
Okay, Google, was heißt Erdbeer bitte auf Türkisch?
Hier ist Ihre Übersetzung.
Cilet Lütfer.
Cilet Lütfer.
Was wir essen, lesen oder wie viel wir arbeiten. Für kostenlose Internetdienste wie Google oder Xing sind all diese Daten interessant. Durch deren Verkauf machen sie gigantische Geschäfte. Auch wenn sich das der 14-jährige Jakob nicht vorstellen kann.
Ich denke mir auch, was wollen die denn mit meinen Daten? Ich bin 14.
Mit einem europäischen Durchschnittsuser verdient Facebook zwischen 8 und 13 Euro im Jahr. Nur würden die Befragten aus der aktuellen Studie Der Preis des Kostenlosen vermutlich rückblickend sagen. Denn sie gaben den Wert ihrer Daten 3 bis 4 Mal so hoch an. Professor Buxmann.
Da haben die Männer den Wert ihrer eigenen Daten etwas höher eingeschätzt als die Frauen. Das Witzige war allerdings, sie lagen genauso falsch wie die Frauen. Aber die Männer haben eben gesagt, dass sie sich sehr, sehr sicher sind in Bezug auf dass ihre Einschätzung stimmt.
Die Jüngeren machen sich laut Studie übrigens viel weniger Sorgen um ihre Privatsphäre. Der 16-jährige Leon geht in die 11. Klasse eines Wiesbadener Gymnasiums und ist eifriger Internetnutzer. Facebook sei zwar out, sagt er, einen digitalen Fußabdruck habe er dennoch längst hinterlassen mit all dem, was er täglich online tue. Vor allem über WhatsApp und Google. Ist halt so, sagt er.
Natürlich muss man sich bewusst sein, wenn man sich bei so Portalen anmeldet, dass halt die Daten jetzt nicht wirklich geheim gehalten werden, wie oft gesagt wird. Und ich habe da jetzt zurzeit kein Problem mit, weil ich jetzt halt noch nicht so viel im Internet kaufe oder so.
Für die aktuelle Studie wurden die Teilnehmer auch gefragt, ob sie ihre Daten verkaufen würden. Solche Geschäftsmodelle gibt es nämlich bereits in den USA. Die Antwort fiel deutlich aus. Etwa 70% der Befragten lehnten solche Geschäftsmodelle kategorisch ab.
Anfang des Jahres wurden insgesamt 1000 Menschen befragt, von 14 bis 80 Jahren. Die meisten lehnen es ab, dass Facebook und Co. unsere Daten für den Service bekommen, den sie bieten. Nur 10% der Befragten finden es fair, wenn die Firmen für kostenlose Dienste Daten erhalten. Doch zugleich wachse die Angst der Nutzer, dass die Macht der Internetkonzerne stark ansteige, wenn sie über unsere Daten verfügen können. Denn sie machen aus uns einen gläsernen Menschen. Durch all diese Daten werden Benutzerprofile erstellt, sagt der Leiter der Studie Peter Buxmann. So wisse Facebook ja nicht nur, wo wir uns aufhalten und welche Apps wir nutzen, sondern auch, welche Webseiten wir im Netz besuchen.
Was man aber beispielsweise sagen kann, und das haben viele Studien gezeigt, ist, dass das Profil von Frauen im Durchschnitt für Facebook viel mehr wert ist als das für Männer. Und zweitens darüber hinaus auch noch, dass amerikanische User, Nutzer in der Regel mehr wert sind als beispielsweise europäische, und wir Europäer sind noch mehr wert als die Asiaten zum Beispiel.
Interessant auch, die meisten Internetnutzer finden es unfair, was sie zum Beispiel bei Facebook als Leistung erhalten, dafür, dass sie so viele Daten hergeben. Die Vorteile, die Facebook bietet, also Kontakte halten und Infos preisgeben, stünden in keinem gerechten Verhältnis zum Preis der Daten. Dennoch, es ist heute gang und gäbe, dass Daten im Internet angegeben werden müssen, wenn man einen bestimmten Dienst nutzen möchte. Sonst muss man eben darauf verzichten.
Letztlich hat man keine andere Möglichkeit, als diese Daten preiszugeben. Man muss allerdings sagen, das passiert in den meisten Fällen letztendlich unbewusst. Man ist dann sozusagen schon in so einem Mode drin. Wenn man die Leute abstrakt befragt, auch das hat die Studie ja ergeben, so nach dem Motto, ist Ihnen bewusst, dass diese Daten wertvoll sind, dann sagen eben die meisten, ja, natürlich ist mir das bewusst. Aber wenn man erstmal in so einem Mode drin ist und irgendwas googelt oder was anderes im Internet macht, dann schaltet man diesen Teil, knipst man so ein Stück weit weg.
Und so gelangen die Nutzerdaten ohne Probleme in die Hände der großen Internetkonzerne. Für Unternehmen wie Facebook sind sie wertvoll. Doch nicht so wertvoll, wie viele von uns glauben. Die Studie hat nämlich auch gezeigt, dass wir den Wert häufig überschätzen, sagt Studienleiter Peter Buxmann.
Wir haben die Teilnehmer auch gefragt, wie hoch schätzen sie denn den Wert der eigenen Daten ein? Und da haben die Männer den Wert ihrer eigenen Daten etwas höher eingeschätzt als die Frauen. Das Witzige war allerdings, sie lagen genauso falsch wie die Frauen. Aber die Männer haben eben gesagt, dass sie sich sehr, sehr sicher sind in Bezug auf ihre Einschätzung stimmt.
Und doch, die Daten, die Sie und ich preisgeben, wenn wir scheinbar kostenlose Dienste im Netz nutzen, sind kostbar. Durch deren Verkauf machen die Firmen gigantische Geschäfte. Facebook beispielsweise hat seinen Umsatz um weitere 52% gesteigert. Der Gewinn hat sich verdreifacht. Wenn unsere Daten so viel Geld einbringen, warum sollte man seine Daten eigentlich nicht selbst verkaufen? Hier in Deutschland ist das noch nicht möglich, aber in den USA. Dort kann man seine Daten ganz offen verkaufen. Aus den USA berichtet Wolfgang Stufflesser.
Alle 3 Monate legt Facebook die Karten auf den Tisch. Dann muss die Firma als börsennotiertes Unternehmen den Anlegern mitteilen, wie viel Geld reinkommt. Vorige Woche gab sich Mark Zuckerberg in einer Telefonschalte mit Analysten recht zurückhaltend, aber die Daten selbst waren verblüffend gut, selbst für Facebook.
We started 2016 off well. Total revenue this quarter grew by 52% year on year to $5.4 billion.
52% mehr Umsatz als voriges Jahr, rund 5,4 Milliarden Dollar. Den Gewinn hat Facebook sogar verdreifacht auf 1,5 Milliarden Dollar. Dabei ist Facebook selbst für die Nutzer natürlich kostenlos. Ihr Geld verdient die Firma mit Werbung, die den Nutzern in den Newsfeed geschaltet wird. Auch diese Zahlen legt Facebook offen. Ich musste sie nur in der Pressemitteilung zusammensuchen. Im Jahr verdient Facebook pro Nutzer in Europa 13,76 $, pro Nutzer in den USA 39,17 $. Der Unterschied dürfte zum einen daran liegen, dass amerikanische Firmen mehr Werbung schalten und die Werbepreise damit höher sind. Außerdem liegen über amerikanische Nutzer besonders viele Daten vor. Und je mehr Daten Facebook von mir hat, umso gezielter kann mir die Firma Werbung vorsetzen. Facebook sammelt seine Daten selbst. Aber es gibt natürlich auch in den USA einen florierenden Wirtschaftszweig der Datenhändler.
I think that what data does is it puts context around the behavior.
Daten sorgen dafür, dass unser Verhalten einen Kontext bekommt, erklärt Phil Davis von der Firma Tower Data in einem Werbevideo. Die Firma wirbt damit, dass sie zu 4 von 5 amerikanischen E-Mail-Adressen über genaue Daten zu den Besitzern verfügt. Und die verkauft Tower Data dann auch. Ich habe das mal ausprobiert. Wenn ich zu 1000 E-Mail-Adressen zum Beispiel wissen will, wo die Besitzer wohnen, welches Einkommen sie haben, welches Geschlecht und welchen Bildungsabschluss, dann kostet mich das nur $50. Das Datensammeln fing aber nicht erst mit dem Internet an. Schon in den 80ern wurde der sogenannte Credit Score eingeführt. Das ist eine Art Schufa auf Speed, eine dreistellige Bewertungszahl für meine Kreditwürdigkeit. Verwaltet werden die Daten von nur 3 großen Firmen. Umso größer war der Aufschrei, als vorigen Herbst Hacker bei einer der 3 Firmen, nämlich Experian, die Daten von 15 Millionen T-Mobile-Nutzern klauten. Experian hatte für die Mobilfunkfirma eigentlich die Kreditwürdigkeit der Kunden prüfen sollen.
Hackers have stolen personal information of 15 million T-Mobile customers.
Namen, Adressen, Führerscheinnummern, was das Hackerherz begehrt. Schon 2013 wurde Experian dabei erwischt, wie sie Kundendaten an Kriminelle in Vietnam verkauften. Die CNET-Technikjournalistin Bridget Carey sagte, wenn man sich auf die Sicherheit der Daten bei Experian nicht verlassen könne, sollten die Daten der Firma vielleicht gar nicht anvertraut werden.
If you can't trust a major credit bureau to keep data safe, then maybe they shouldn't be one of the three bureaus entrusted with this sensitive info.
Natürlich war Experian bemüht, den Schaden wieder gut zu machen und bot den Opfern allen Ernstes an, ihren Credit Score für sie zu beobachten. Kostenlos. Das Einzige, was die Nutzer tun mussten, Experian noch mehr persönliche Daten anvertrauen.
HR Info. Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt heute mit Andreas Gielen. Ich bin mal ganz ehrlich, es ist äußerst selten, dass mein Smartphone weiter als 1 Meter von mir entfernt liegt. Es ist immer dabei. Beim Aufstehen, bei der Arbeit, in der Freizeit und auch, wenn ich zu Bett gehe. Dann wandert es wieder auf den Nachttisch, denn es soll mich ja morgens wieder wecken. Allerdings haben Forscher der Uniklinik in Marburg herausgefunden, dass das Smartphone unseren Schlaf negativ beeinflussen könne. Wie sehen Sie das? Claudia Wiggenbrücker hat sich auf Frankfurts Straßen umgehört.
Es hält mich auf jeden Fall viel länger wach, als ich eigentlich wach sein sollte.
Bei mir klappt es eigentlich ganz gut mit dem Schlafen. Also ich schlafe eigentlich sofort ein, wenn ich es ausmache.
Also kurz vorm Schlafen gehen nicht, weil ich finde, dass man durch das Licht auf jeden Fall schon so geblendet wird. Und ich finde, es stört dann auch immer ein bisschen beim Einschlafen, wenn man noch eine Nachricht erwartet, weil man dann denkt, okay, jetzt darf ich noch nicht einschlafen, jetzt warte ich noch, bis derjenige mir dann zurückschreibt.
Also ich lege mich hin, bin dann meistens noch so eine halbe bis Stunde am Handy und dann gehe ich schlafen, weil ich dann so müde bin, weil ich die ganze Zeit am Handy bin.
Ich habe auch schon von der Studie gehört und versuche deswegen abends vorm Schlafengehen nicht mehr so viel mein Handy zu benutzen.
Ich habe schon das Gefühl, dass mich das dann müde macht, wenn ich die ganze Zeit aufs Handy gucke.
Danach mache ich nochmal eine kleine Musiksession, wodurch ich mich dann entspanne. Dadurch schlafe ich dann auch ziemlich gut danach ein.
Ich kompensiere das quasi, indem ich einfach ein paar Minuten vorm Schlafen noch lese. Und so geht es eigentlich ganz gut, da die Augen so ermüden. Und ja, also ich fühle mich dann schon recht ausgeruht am nächsten Morgen.
Also es wäre, glaube ich, besser, wenn ich mal abends lieber ein Buch lesen würde oder so. Das würde mich wahrscheinlich genauso müde machen.
Ich benutze mein Handy abends eigentlich nicht so viel. Und es ist eigentlich egal, wenn ich es benutze, kann ich genauso schlecht einschlafen wie sonst auch.
Nicht nur der Schlaf soll durch ein Smartphone gestört werden können, sagen Forscher. Auch bei der Arbeit unterbreche es drastisch den Workflow. Ist das Smartphone ein Schlaf- und Arbeitskiller? Dieser Frage ist Eva-Maria Röstler nachgegangen.
Werde ich in einem Arbeitsprozess von meinem Smartphone nur 3 bis 5 Minuten herausgerissen, hat das für den sogenannten Workflow, also den Arbeitsfluss, weitreichende Folgen. Die beschreibt Patrick Dohner von der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen.
Zunächst unterbricht es natürlich erstmal meine Konzentration. Und zum anderen benötige ich wieder 15 Minuten, um an derselben Stelle anknüpfen zu können. Also das heißt, bin ich unterm Strich dann 20 Minuten unproduktiv.
Wenn das an einem Durchschnittsarbeitstag etwa 5-mal passiert, dann bin ich als Mitarbeiter mehr als 1,5 Stunden unproduktiv. Das haben mittlerweile auch viele Betriebe und Firmen erkannt und verhängen ein regelrechtes Smartphone-Verbot.
Manche Arbeitgeber reagieren da schon drauf, dass beispielsweise das Smartphone im Spind eingesperrt bleiben muss während der Arbeitszeit.
Das Smartphone macht inzwischen auch den Straßenverkehr unsicherer. Und Medienexperte Dohner vergleicht beispielsweise die Handynutzung von Fußgängern mit Alkoholkonsum.
Also es gibt Studien, die sagen, dass die Nutzung des Smartphones während des Laufens vergleichbar ist mit 0,8 Promille. Es gab sogar noch eine andere Studie, die ging sogar noch höher, die besagt hat, dass es vergleichbar ist mit einem Promillewert von 2,0.
Von den Smartphone-Gängern gibt es immer mehr. Laut einer DEKRA-Untersuchung hat von beobachteten 14.000 Fußgängern jeder 6. auf sein Handy gestarrt. Und es gibt die ersten tödlichen Unfälle, weil Smartphone-Fußgänger zum Beispiel eine rote Ampel übersehen haben. In Berlin, Köln und Augsburg werden deshalb derzeit Ampelanlagen im Boden getestet. Sie sollen die Menschen, die auf ihr Handy nach unten schauen, warnen, besonders an Straßenbahnübergängen. Das Smartphone als Störfaktor in unserem menschlichen Rhythmus. So fasst es Diplompsychologe Werner Kassel vom Schlafmedizinischen Zentrum am Uniklinikum in Marburg zusammen. So ist das Licht beispielsweise vom Smartphone, vom Laptop oder auch vom modernen Flachbildschirm für unser Einschlafen schlecht.
Wir wissen, dass das unsere innere Uhr beeinflusst. Und ein klassischer Indikator ist zum Beispiel, dass wir dann weniger Schlafhormon ausschütten, das Melatonin, und dass wir Melatonin oft auch verspätet ausschütten, wenn wir abends helles Licht bekommen.
Aber nicht nur die unnatürliche Lichteinstrahlung stört den Schlaf, sondern der Smartphone-Gebrauch auch mitten in der Nacht. Laut einer Co-Studie des Schlafmedizinischen Zentrums lassen sich besonders junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren und Führungskräfte vom Smartphone den Schlaf rauben. Die Folgen: Schlafmangel und damit verbunden gesundheitliche Schäden und vor allem Fehlentscheidungen am Arbeitsplatz. Deshalb plädieren die Macher der Studie für klare Regelungen zur Mediennutzung während der Arbeit, aber auch während des Feierabends. Und damit ziehen sie an einem Strang mit einem neuen Trend aus den USA und Medienexperte Patrick Durner. Er erklärt den neuen Trend, den sogenannten Digital Detox, den auch immer mehr Betriebe in Deutschland entdecken.
Die digitale Entgiftung. Und das wird durchaus auch von Firmen schon mal gebucht, ja, dass dann auch Mitarbeiter mal auf so ein Digital Detox Seminar geschickt werden, wenn einfach sichtbar wird, die Mediennutzung nimmt so ein Ausmaß an, dass die Leute erste Erschöpfungssignale zeigen.
Bevor es so weit kommen muss, wäre aber vielleicht auch Abschalten eine ganz gute Alternative.
In Afrika boomt die Start-up-Branche, vor allem im IT-Bereich. In immer mehr Ländern und Städten gründen sich Technologie- und Gründerzentren, in denen dann Programmierer und Kreative gemeinsame Sache machen und Ideen entwickeln. Doch es gibt auch die Einzelkämpfer, die wirklich sinnvolle Geräte entwickeln. Zum Beispiel eines, welches Herzerkrankungen erkennen kann. Im westafrikanischen Kamerun ist Vorsorge für viele nicht erreichbar oder einfach zu teuer. Und da hat ein junger Ingenieur ein Gerät erfunden. Über das CardioPad berichtet Dunja Sadaki.
Im medizinischen Zentrum der Universität von Yaoundé. Seit dem frühen Morgen sind die Flure schon proppenvoll. Frauen und Männer, unter ihnen viele Studenten, stehen Schlange. Die Studenten sind nicht zum Lernen gekommen. Sie wollen sich untersuchen lassen. Mit einem Gerät, das hier getestet wird, einer medizinischen Erfindung aus Kamerun, erfunden von einem Kameruner. Student Adorama Gandai hat im Fernsehen davon gehört.
Die Bedingungen, um an Qualität zu gelangen, in unserem Land, sind sehr rar.
Solche Untersuchungen sind für uns schwer zu bekommen. Sie sind teuer und selten. Wir hängen da einfach hinterher. Sie kennen die Bedingungen, unter denen Studenten zum Beispiel in der dritten Welt leben, in Afrika und vor allem bei uns in Kamerun. Die Bedingungen sind prekär.
Das Wundergerät, das hier getestet wird, ist ein Tablet-Computer, der EKGs machen kann. Ein Drittel aller Kameruner leidet unter Bluthochdruck, einem Vorboten für Herzerkrankungen. 17.000 Menschen sterben hier jedes Jahr an den Folgen, Tendenz steigend. Weil es zu wenig Herzspezialisten gibt, weil die Anfahrtswege für viele zu lang sind und die Vorsorgeuntersuchungen zu teuer. Rund 30 Euro kostet ein Herzcheck-up, fast ein Drittel eines Durchschnittsgehalts in Kamerun. Der junge Ingenieur Arthur Zon arbeitete 7 Jahre daran, all diese Probleme zu lösen.
Ich war ein junger Student an der École Polytechnique und habe ein Praktikum gemacht in einer Klinik in Yaoundé. Dort habe ich dann entdeckt, dass es damals weniger als 40 Herzspezialisten in Kamerun für 19 Millionen Menschen gab. Dafür wollte ich eine Lösung finden. Zuallererst eine Software entwickeln und dann, als ich meine Software verbessern wollte, habe ich 2011 einen Apparat gebaut. Den habe ich CardioPad genannt.
Die Banken wollten ihm kein Geld geben für seine Entwicklungsarbeit. Zon bat in den sozialen Netzwerken um Unterstützung und bekam sie. 26.000 Euro von der Regierung und Unterstützung von einem amerikanischen Software-Riesen. Damit gründete Zon seine Firma und baute 20 CardioPads, die in Kliniken getestet wurden. Die Vorteile für ihn offensichtlich.
Zum Beispiel, in einem Dorf gibt es nur einen Arzt und einen Krankenpfleger, aber keinen Herzspezialisten. Dann müssen die Patienten weite Wege für eine Behandlung auf sich nehmen. Dank des CardioPads können die Ärzte dort die Herzkontrolle durchführen, die Daten an einen Spezialisten übermitteln, der die Diagnose stellen kann. Der Patient wird behandelt und das Wichtigste, ohne dass er dafür reisen muss. Er wird Zeit sparen, Geld und das Risiko reduzieren, dass bei der Autofahrt zum Spezialisten ein Unfall passiert.
Auch die Handhabung ist simpel. Kabellose Sensoren werden an der Brust des Patienten angebracht. Nach dem EKG wandern die Daten per Bluetooth auf das Pad und können so zu jedem Arzt im Land verschickt werden. Ferndiagnose leicht gemacht. Anstatt 30 Euro kostet die Untersuchung so nur noch 45 Cent. Auch deshalb stehen die Menschen heute im medizinischen Zentrum der Uni in Yaoundé Schlange. Mediziner, Wissenschaftler und Ingenieure testen seit dem Morgen das Tablet. Vielleicht haben die Ergebnisse heute schon einen Herzinfarkt verhindert und so ein Leben gerettet, sagt Arzt Dr. Rudi Arnaud Nana.
Wir haben viele Herzrhythmusstörungen feststellen können wegen des Stresses. Manchmal, wenn ein Student diese Rhythmusstörungen hat, kann das der Anfang einer Embolie sein, die einen späteren Schlaganfall auslösen kann. Je schneller wir das entdecken, desto schneller können wir medizinische Ratschläge geben.
Seit Januar ist das PET auf dem Markt für jeweils rund 3.000 Euro. 300 Cardio-Pads wurden schon verkauft, 60 in Kamerun, der Rest ging ins Ausland, vor allem nach Asien. Erfinder Arthur Zon heimste Preise ein und baut schon an seinen nächsten Erfindungen. Unter anderem einem Beeper, mit dem Patienten von unterwegs im Notfall den Krankenwagen rufen können.
Das klassische Mutterbild sieht die Frau am Herd. Ja, das war mal. Also weder gibt's heute noch das klassische Mutterbild, noch gibt es den klassischen Herd. Denn der moderne Herd hat WLAN und der Backofen schickt eine SMS, wenn die Pizza fertig ist. Ist die Küche möglicherweise mittlerweile zu einem Traumort für Männer geworden? Roman Warschauer hat sich die smarte Küche angeschaut.
Wie klingt eigentlich ein Backofen? Gar nicht? Höchstens das Rauschen der Lüftung? Falsch. So klingt ein Backofen. So klingt zumindest ein Backofen für mehr als 2.500 Euro. Klar, dass so ein Gerät mehr bietet für den Preis. Das Gerät ist voll digitalisiert und vernetzt. Andreas Bräutigam, Geschäftsführer von Ready Küchen im Frankfurter Osten, hält einen Tablet-Computer in der Hand. Dieser ist per WLAN mit dem Ofen verbunden. Nun kann er bequem vom Sofa aus oder auch von unterwegs den Ofen einschalten und die verschiedenen Heizvarianten einstellen. Aber der Ofen kann noch mehr. Er hat eine ständig aktualisierte Rezeptdatenbank hinterlegt.
Er hat alles hinterlegt, alle Fleischarten, Backvarianten etc. Er gibt mir vor übers iPad, was ich einkaufen muss. Das bereite ich entsprechend vor, schiebe es ins Gerät rein, gebe letztendlich das genaue Rezept an und er stellt sich komplett der Backofen drauf ein.
Andreas Bräutigam sagt etwas scherzhaft, eigentlich müsse die Hausfrau oder der Hausmann heute nicht mehr kochen können. Und tatsächlich auch der verbrannte Braten oder der zu dunkel gewordene Kuchen sollen dank moderner Technik der Vergangenheit angehören.
Wenn das Gericht gar ist, der Braten oder was auch immer, ich habe einen Bratsensor mit drin, stellt sich das Gerät aus, gibt mir eine Rückmeldung, dass das Gericht fertig ist, kann es aus dem Ofen holen, servieren und fertig.
Doch nicht nur der Backofen ist vernetzt, auch der moderne Kühlschrank hat mittlerweile einen Anschluss an das Internet. Wofür? Ein Hersteller erklärt das auf seiner Internetseite so.
Der Kühlschrank ist mit 2 Kameras ausgestattet. Bei jedem Schließen der Tür machen sie Aufnahmen vom Inneren und senden die Bilder automatisch an ihre Home Connect App. Behalten Sie Ihren Kühlschrankinhalt im Blick, egal wo Sie sind, mit Camera in the Fridge.
Die vernetzte Küche, das sind also vor allem Komfortfunktionen. Andreas Bräutigam sieht in der Verbindung der Geräte mit dem Internet aber noch einen anderen Vorteil.
Habe ich jetzt leider mal einen Defekt am Gerät, kommt natürlich bei meiner Technik oder auch immer wieder mal vor, kann ich diese Geräte eine Fernwartung machen lassen, kommt in einem Termin, der Techniker hat schon das passende Ersatzteil dabei, baut das ein, Thema erledigt.
Noch sind die Geräte relativ teuer, die Auswahl überschaubar. Doch das Angebot dürfte rasch größer werden. Auch Hersteller aus Asien bieten mittlerweile vergleichbare Funktionen an. Und, so sieht es zumindest Andreas Bräutigam, das Interesse der Kunden sei da.
Das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung Netzwelt auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden. Und zwar unter hrinforadio.de. Ich bin Andreas Gielen. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.